So, da sind wir wieder mit Aufnahmen zum Bibeltag, für die Bibeltage. Die können ja wieder so nicht stattfinden im Augenblick durch den zweiten Lockdown. Aber wir haben gemerkt, dass wir im Bautzen ungefähr 30 Leute regelmäßig haben zum Bibeltag, aber mit den schon im Internet stehenden Themen haben wir weitaus mehr Leute erreicht. Und das ist halt auch eine gute Sache, in der Weise weiterzumachen. Ich habe zuerst heute ein Thema vorbereitet, das heißt vom Umgang mit den Geboten. Es ist ein sehr auch herausforderndes Thema, weil für uns immer die Frage steht, was gilt denn heute noch von den Geboten, vom Gesetz her? Was gilt für uns, was gilt nicht? Was bedeutet Freiheit vom Gesetz? Was bedeutet aber, das Gesetz bleibt bestehen? Da will ich mal so ein Stück darauf eingehen. Und bei allem, was ich rede, gilt wie immer, prüft alles und das Gute behaltet. Also die Sachen, die ich euch rüberbringe, müssen vom Wort Gottes her auch untersetzt sein. Ich würde noch beten und dann steige ich ein. Vater, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Als den Gott, der sein Volk berufen hat, sein Volk geliebt hat und liebt und seinem Volk Gebote gegeben hat, damit es leben und überleben kann. Und wir danken dir, dass du Jesus geschickt hast, dass wir durch Jesus Zugang zu dir haben, Vater, und dass wir durch Jesus deine Liebe kennenlernen konnten. Und dass wir auch gemerkt haben, wie die Gebote, wie dein Wort in unserem Leben wirklich Auswirkung hat, zum Besten. Und in all diesen Fragen von moderner Zeit und was gilt heute hinein, brauchen wir Weisheit. Und danke, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, dass wir durch den Heiligen Geist erkennen können, was du von uns willst in dieser Zeit. Und danke, dass du uns jetzt miteinander auch segnest. Im Hören und mich im Reden, dass du uns Weisheit gibst zu beiden. Amen. Als Bibeltext habe ich den Geschichte vom Ehrenraufen am Sabbat, Markus 2, 23 bis 28. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch ein Kornfeld ging und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, siehe doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte und ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abjatars, des Hohenpriesters, und er aß die Schaubrote, die niemand essen darf als der Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn auch ein Herr über den Sabbat. Im Internet findet man ja verschiedene Sachen. Unter anderem habe ich diese Geschichte gefunden, die ich euch so vorlesen möchte. Als Senator Joe Wright gebeten wurde, am 23. Januar 2004 in Topeka, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Kansas, die neue Wahlperiode des Senats zu eröffnen, erwarteten alle Teilnehmer die üblichen Allgemeinsätze, hörten jedoch folgendes Gebet. Himmlischer Vater, wir treten heute vor dich und bitten um Vergebung und suchen deine Weisung und Führung. Wir wissen, dass dein Wort sagt, wehe denen, die Böses gut nennen, aber genau das haben wir getan. Wir haben unser geistliches Gleichgewicht verloren und unsere Werte verdreht. Wir bekennen das. Wir haben die absolute Wahrheit deines Wortes lächerlich gemacht und das Pluralismus genannt. Wir haben Perversion gut geheißen und das alternativen Lebensstil genannt. Wir haben die Armen ausgebeutet und das ihr Los genannt. Wir haben Faulheit belohnt und das Wohlstand genannt. Wir haben unsere Ungeborenen getötet und das Selbstbestimmung genannt. Wir haben die Menschen, die Abtreibung vornahmen, entschuldigt und das Recht genannt. Wir haben es vernachlässigt, unseren Kindern Disziplin beizubringen und das Selbstachtung genannt. Wir haben Macht missbraucht und das Politik genannt. Wir haben den Besitz unseres Nachbarn beneidet und das Strebsamkeit genannt. Wir haben den Äther mit Pornografie und weltlichen Dingen verschmutzt und das Pressefreiheit genannt. Wir haben die Werte unserer Vorväter belächelt und das Aufklärung genannt. Erforsche uns, o Herr, und erkenne unser Herz und reinige uns von allen Sünden und mach uns frei davon. Führe und segne die Männer und Frauen, die gesandt sind, um uns in das Zentrum deines Willens zu führen, damit wir offen, dass wir offen danach fragen, im Namen deines Sohnes, des lebendigen Erlösers Jesus Christus. Die Antwort kam sofort. Einige der Abgeordneten verließen schon während dem Gebet provokativ den Saal. In den folgenden 6 Wochen gingen mehr als 5000 Telefonanrufe in der Kirche ein, in der Senator Joe Wright auch Pastor ist. Nur 47 Anrufer reagierten negativ. Weiter erhielt die Kirche Bitten um Kopien des Gebets aus vielen Ländern, zum Beispiel Indien, Afrika und Korea. In einem Radiokommentar strahlte Paul Harvey das Gebet in seiner Sendung aus und bekam daraufhin mehr Zuschriften, als er zu je einer Sendung zuvor bekommen hatte. Mit Hilfe des Herrn möge dieses Gebet über unsere Nation hinwegfegen und eine tiefe Sehnsucht in unserem Herzen wecken, eine Nation unter der Leitung Gottes zu werden. Soweit zu dieser Geschichte. Die Gebote Gottes, für viele stehen sie für eine Beschränkung, für eine Einengung, und irgendwie riecht das danach, dass Gott irgendwie jemanden gängeln will. Aber wir leiden nicht an einer zu großen Enge durch die Gebote Gottes, sondern wir leiden an der Beliebigkeit ihrer Anwendung. Warum das so ist, was es für Folgen hat, das wollen wir hören. Ich habe 3 Punkte. Der erste Punkt ist der Ursprung der Gebote. Der zweite Punkt die Verschärfung der Gebote. Und der dritte Punkt die Erfüllung der Gebote. Der erste Punkt der Ursprung des Gesetzes und der Gebote. Das Volk Israel war 400 Jahre gefangen in Ägypten und sie waren als freie Menschen gekommen, durften dort siedeln und Ackerbau und Viehzucht betreiben, aber über die Jahre hinweg hat sich etwas verändert. Ja, die Pharaonen bekamen Angst vor diesem wachsenden Volk und haben sie eingepfercht in Ordnungen. Sie haben sie zu Arbeiten verdonnert, letztendlich haben sie sie wie Sklaven gehalten. Es gab sozusagen ganz klare Abläufe in ihrem Leben und Ordnungen, an die sie sich halten mussten. 400 Jahre Knechtschaft, 400 Jahre Sklaverei haben dieses Volk geprägt. Ich meine, wir sind ja gerade wieder so, ja, in der Wendezeit, gestern war 9. November, ja, der Tag, wo die Mauer aufging, ne, und wir haben schon mitbekommen, wie viel 40 Jahre Sozialismus, wie viel das auf Menschen eine Auswirkung hat. Bis heute. Ja? Wie schnell man eine Generation prägen kann mit 40 Jahren. Jetzt haben wir es hier mit einem Volk zu tun, das 400 Jahre von Generation zu Generation in Sklaverei geboren wurde. Und wir müssen immer dazu hören und verstehen, sie kannten Gott noch nicht. Dann kommt Mose, wird von Gott berufen. Und hier gibt es ja diese interessante Frage, ja, wie heißt dein Gott? Wer ist Gott? Weil sie waren ja in Ägypten und in Ägypten herrschte viel Götterei. Ja, da gab es den Gott für diesen und den Gott für jenen und das Standbild dort und das Standbild da und ja, all diese Sachen. Und jetzt kommt Mose und erklärt ihnen etwas von dem einen Gott. Ihr Leben bis dahin war strukturiert, organisiert, verlief in engen Grenzen und Arbeitsabläufen, wie es der Sklavenhalter vorgegeben hatte. Dann kam die große Freiheit. Sie durften in die Freiheit ziehen, Aber, und das ist ein wichtiger, entscheidender Punkt, um in der Freiheit, in der neu gewordenen Freiheit überhaupt zu überleben, brauchten sie Ordnungen, um überhaupt überleben zu können. Und das ist diese Barmherzigkeit Gottes, dass er ihnen Ordnungen, Gebote und Gesetze gegeben hat, die sich bezogen auf die Beziehung zu Gott, auf die Beziehung miteinander. Und die regelten sogar die Hygiene während der Wanderung, also bis hin zum Stuhlgang, war tatsächlich alles geregelt und geordnet. Wir müssen uns vorstellen, wir leben heute in dieser Zeit einer Epidemie. Ja, wir haben mit Masken, versuchen uns zu schützen und wir haben es hier mit einem Millionenvolk zu tun, das 40 Jahre durch die Wüste läuft, ohne Aldi, Lidl, Edeka und ohne Dixi-Klo, aber nicht an einer Epidemie zugrunde gegangen ist. Das Ziel der Erziehung durch die Gebote, durch die Gesetze, das Gott gegeben hat, war nicht Unterdrückung, sondern war das Lernen von Eigenständigkeit, und damit auch von Eigenverantwortlichkeit. Die Gebote sozusagen haben dem ganzen Volk, dem ganzen Miteinander eine gesunde Ordnung gegeben, damit sie in der Wüste überhaupt überleben konnten. Wenn ich einen Baum pflanze, einen jungen Baum pflanze, schlage ich einen starken Stab neben diesen Baum. Und dann binde ich den Baum so, dass er Halt hat. Ich binde ihn nicht fest auf den Stab, das würde den Baum einzwängen und beengen in seinem Wachstum, sondern ich lasse Abstand zwischen dem Baum und dem Stab. Aber der Baum hat jetzt Halt, wenn Sturm kommt und was weiß ich, welche Witterungseinflüsse. Ja, der Baum hat in den jungen Jahren erstmal Halt. Der Stab gibt ihm den Halt und auch die Richtung vor. Aber ich kenne keine alten Apfelbäume, wo noch ein Stab daneben steht. Das Ziel ist, dass der Baum sich mit seinen Wurzeln tief in die Erde eingräbt und lernt, eigenständig zu stehen. Und er sollte auch dann Früchte bringen. Deswegen habe ich ihn gepflanzt. So ist die Frage, sind die Gebote nun Einengung, Beschneidung und Gängelung oder bedeuten sie Freiheit, Sicherheit und Wohlstand? Wir wollen uns einmal ein paar Gebote anschauen. Das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, Einzahl. Du sollst keine anderen Götter, Mehrzahl, haben neben mir. Ich bin der Herr, dein Gott, ein Gott. Nicht wie in Ägypten mehrere Götter. Und wohl dem, der nur einen Gott hat, der nur einem Gott dient, nur einen Gott liebt mit ganzem Herzen. Denn wenn du mehrere Götter hast, dann fängt der Stress an. Das Volk kam eben aus Ägypten und sie hatten dort Götter für alles Mögliche. Und was sind unsere Götter heute? Wenn deine Götter heute heißen Anerkennung beim Menschen, Wohlstand, ewige Gesundheit, dauerhafte Unterhaltung durch Fernsehen, Internet, andere Medien, was weiß ich, was Götter alles sein können heute. Wenn du das alles bedienst, hast du Stress. Ich habe nur einen Gott, der mir bedingungslose Anerkennung gibt, mich segnet mit dem, was ich gerade brauche, manchmal auch Heilung schenkt oder die Kraft gibt, durch schwierige Zeiten hindurchzugehen und mit dem ich zu jeder Zeit reden kann. Ich muss meinen Gott nicht beeindrucken durch Leistung. Die Gebote 5 bis 10, du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht Falsches über deinen Nächsten erzählen, nicht begehren deines Nächsten Frau, Auto, alles was der Nächste so in der Garage stehen hat. Was bedeuten diese Gebote? Sie bedeuten Sicherheit, Vertrauen und Wohlstand. Ich möchte euch mal eine Episode aus diesem Buch vorlesen, Wahrheit und Wandlung, was Europa heute braucht, von Vishal Mangalwadi, einem Inter. Ein sehr interessantes Buch. Ich habe schon den ersten Teil davon gelesen, von diesem Buch, von diesem Autor. Das ist das zweite Teil. Und es geht um Moral. Er ist im Flugzeug unterwegs. Mein Flugzeug startete gegen 2 Uhr morgens in Delhi. Ich war müde, aber Mr. Singh, der neben mir saß, als er herausfand, dass ich in einer Lehmhütte in der Nähe eines obskuren Dorfes in einem völlig abgelegenen Bezirk wohnte, kam er zu dem Schluss, ich hätte guten Rat nötiger als Schlaf. Er machte es zu seiner Mission, mich zu überreden, meinen Beruf zu ändern und nach England umzuziehen, um Geschäftsmann zu werden. Unermüdlich schilderte er mir in allen Facetten, wie leicht es sei, in England ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Während mein Englisch nicht gerade toll war, war seins noch schlechter. Das brachte mich dazu, mich zu fragen, wie jemand, der nicht so gut Englisch sprach, als Geschäftsmann in England erfolgreich sein konnte. Also fragte ich ihn, Mr. Singh, warum ist es eigentlich so einfach, in England Geschäfte zu machen? Er antwortete ohne Zögern, weil einem da drüben jeder vertraut. Da ich kein Geschäftsmann war, verstand ich nicht, was Vertrauen mit wirtschaftlichem Erfolg einer Person oder Nation zu tun hätte. Ein paar Monate später waren Ruth und ich auf der Jahreskonferenz eines großen Hilfswerks in Holland. Eines Nachmittags sagte unser Gastgeber Dr. Jan van Barneveld zu mir, kommen Sie, lassen Sie uns Milch holen gehen. Zu zweit gingen wir durch die schöne holländische Landschaft mit herrlichen moosbedeckten Bäumen zum Milchhof. Einen solchen Hof hatte ich noch nie gesehen. Es gab dort hunderte Kühe, nirgends war ein Mensch zu sehen und alles schien erstaunlich sauber und ordentlich. In Indien haben wir selbst eine kleine Molkerei. Dort arbeiten 2 Leute und es war dreckig und es stank. Der Kontrast weckte meine Aufmerksamkeit, weil in der Region, in der ich arbeitete, mindestens 75% der Frauen jeden Tag 1 bis 2 Stunden damit verbrachten, mit bloßen Händen Kuhmist zu sammeln. Diese trugen sie in Körben auf ihren Köpfen zum Hof und machten Kuhmistfladen daraus zum Brennen. Der holländische Milchhof überraschte mich, weil niemand dort war, um die Kühe zu melken. Ich hatte noch nie von Maschinen gehört, die Kühe melken und die Milch in einen riesigen Tank pumpen. Wir gingen in den Milchraum und dort war auch niemand, um die Milch zu verkaufen. Ich rechnete damit, dass Jan eine Glocke läuten würde, aber stattdessen hielt er einfach seine Kanne unter den Hahn, drehte ihn auf und füllte sie. Dann holte er eine Schale mit Bargeld von einem hohen Fenstersims herunter, zückte sein Portemonnaie, legte 20 Gulden in die Schale und nahm sich etwas Wechselgeld heraus, das er in die Tasche steckte. Er stellte die Schale zurück, nahm seine Kanne und ging hinaus. Ich war sprachlos. Mann, sagte ich zu ihm, wenn Sie Inder wären, würden Sie die Milch und das Geld mitnehmen. Jan lachte. Vor ein paar Jahren erzählte ich die Geschichte in Indonesien und ein Ägypter lachte am lautesten. Als alle Blicke sich ihm zuwandten, erklärte er, wir sind noch schlauer als die Inder. Wir würden die Milch, das Geld und die Kühe mitnehmen. Als ich damals in Holland über die Situation lachte, begriff ich plötzlich, was Mr. Singh mir im Flugzeug erklären wollte. Wenn ich mich mit der Milch und dem Geld aus dem Staub mache, würde der Milchbauer eine Verkäuferin einstellen müssen. Und wer würde diese bezahlen? Ich, der Verbraucher. Wenn allerdings die Verbraucher unehrlich sind, warum sollte dann der Lieferant ehrlich sein? Als Aktivist würde ich protestieren, dass die Milch verwässert ist, also müsste der Staat Milchinspektoren einsetzen. Aber wer würde die Inspektoren bezahlen? Ich, der Steuerzahler. Wenn der Verbraucher und die Lieferanten unehrlich sind, warum sollten dann die Inspektoren ehrlich sein? Sie würden Bestechungsgelder vom Lieferanten annehmen. Wenn sie die Bestechungsgelder nicht bekommen, würden sie unter dem Vorwand dieser oder jener Vorschrift dafür sorgen, dass der Verkauf sich so weit verzögert, dass die ungekühlte Milch sauer wird. Wer würde die Bestechungsgelder bezahlen? Zunächst der Lieferant, aber am Ende ich, der Verbraucher. Wenn ich dann die Milch, die Verkäuferin, das Wasser, den Inspektor und das Bestechungsgeld bezahlt hätte, bliebe mir nicht genug Geld, um noch Kakaopulver zu kaufen, das ich in die Milch einrühren könnte. Und ohne Kakao schmeckt meinen Kindern die Milch nicht. Infolgedessen sind sie nicht so stark wie die holländischen Kinder. Wenn ich all diese Dinge bezahlt hätte, hätte ich höchstwahrscheinlich auch kein Geld mehr übrig, um meinen Kindern am Samstagabend ein Eis zu spendieren. Jemand, der Eis herstellt und verkauft, wertet die Milch auf, während die Verkäuferin, das Wasser, die Inspektoren und das Bestechungsgeld gar nichts davon verbessern. Indem ich sie alle bezahle, bezahle ich im Grunde nur für meine Sünde, meinen Hang dazu, meinen Nachbarn die Milch und das Geld zu stehlen. Der hohe Preis der Sünde macht es mir schwer, Eiscreme zu kaufen. Mit anderen Worten, der Preis der Sünde hindert mich daran, echte wirtschaftliche Aktivität zu fördern. Meine von Misstrauen und Unehrlichkeit geprägte Kultur raubt mir das Geld, das ich verwenden könnte, meinen Kindern ein besseres Leben und meinen Nächsten eine produktivere Tätigkeit zu ermöglichen. Ja, ihr Lieben, die Ordnungen. Wenn wir allein dieses Gebot, du sollst nicht stehlen, beherzigen würden, in unserer Wirtschaft, auf beiden Seiten, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Auftraggeber, Auftragnehmer, wenn wir allein dieses Gebot beherzigen würden, würde unsere Wirtschaft wieder neu aufblühen. Wir merken also die Weisheit in dem Gebot. Indem wir uns an die Ordnungen Gottes halten und die uns aus dem falschen Blickwinkel heraus vermeintlich einengen, erleben wir eine große Freiheit, weil wir einander vertrauen können. Jetzt verstehen wir vielleicht auch ein bisschen den Psalmschreiber des längsten Psalms der Bibel, 119. Der Schreiber hat sich ja gar nicht wieder eingekriegt. Ja? 176 Verse hat er gebraucht, um ein Thema zu beschreiben, nämlich die Ordnungen Gottes. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Ich habe Freude an deinen Geboten, sie sind mir alle lieb. Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind, denn das ist ewiglich mein Schatz. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Der zweite Punkt, die Verschärfung des Gesetzes, die Verschärfung der Gebote. Wie würde es dir gehen, wenn du einen Chef hast, der zornig ist, pingelig, ein Pedant ist und dich ständig nur kontrolliert und drangsaliert? Du würdest dauernd Angst haben, Fehler zu machen. Und um das zu vermeiden, erfindest du neue Strategien und Gesetze und Gebote nur, um dich abzusichern, damit du das Hauptgebot auch richtig erfüllst. Und wenn dein Chef dich auch noch als Verwalter eingesetzt hat, dann gibst du den Druck nach unten weiter an die dir Untergebenen oder an die, die dir anvertraut sind. Und so haben die Gesetzeslehrer in Israel noch sehr viele Nebengebote erlassen, um ja sicher zu sein, um nicht das Hauptgebot zu übertreten. Und das, ihr Lieben, ist die Folge davon, wenn man den Kontakt verloren hat zum ursprünglichen Absender, zum ursprünglichen Verfasser der Gebote. Gott liebte sein Volk von Anfang an. Und er hat ihnen die Gebote gegeben, damit sie überleben können, damit sie die neu gewonnene Freiheit genießen können. In dem einen Gebot von den Talenten. Ja, der eine vergräbt das, ja, und dann sagt er, ich wusste, dass du ein zorniger Herr bist. Und wer hat dir gesagt, dass ich zornig bin? Manche haben dieses Bild von Gott, er ist zornig, er ist sauer auf uns und wenn wir nicht alles so machen, alle Gebote, dann gibt es Strafe. Und das genau sagt die Bibel nicht. Der arbeitsunwillige Prophet Jona gibt als Erklärung für seine Arbeitsunwilligkeit an, ich wusste, dass du barmherzig bist, voller Güte, dass dich die Strafe gereut und dass du gerne vergibst. Das war schon im Alten Testament bekannt, wie Gott eigentlich ist. Aber wenn ich den Kontakt zu Gottes ursprünglichen Absichten verloren habe, habe ich dieses Bild, ich genüge nicht, ich muss irgendetwas leisten. Und wenn man dann auch die andere Seite einmal anfängt, die Gebote aufzuweichen, anders zu interpretieren, irgendwelche Schlupflöcher zu finden, dann wird es richtig kompliziert. Jesus sagt, eure Rede sei ein Ja, Ja oder ein Nein, Nein. Und was darüber ist, ist vom Übel. Warum? Ein Jein, ein Vielleicht, könnte man das auch anders, wird immer Unklarheiten, Ausreden, Schwierigkeiten und vor allem Komplikationen mit sich bringen. Kommen wir zum dritten Punkt, die Erfüllung der Gebote. Jesus und der Sabbat, das hat so seine spezielle Geschichte und fordert die Gesetzeslehrer der damaligen Zeit immer wieder heraus. Er heilte am Sabbat, er befreite am Sabbat und nun ließ er auch noch zu, dass seine Jünger am Sabbat Ehren ausraufen. Das Gebot lautete: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Das bedeutet, dass du diesen Tag in Beziehung zu Gott bringst. Das bedeutet, auszuruhen in Gottes Gegenwart, in Gemeinschaft mit Gott. Der Mensch sehnt sich nach Ruhe, nach Erholung. Er findet Programme ohne Ende und Entspannungstechniken und seine Seele und sein Geist wird doch nicht ruhig und seine Seele wird doch nicht satt. Warum? Wir können uns an so vielen Dingen erfreuen, aber sie werden niemals die Leere unseres Herzens ausfüllen oder uns zu der Ruhe bringen, die Gott uns verheißen hat. Schon im Alten Testament heißt es im Psalm 87,7: Alle meine Quellen sind in dir. Woran erinnert uns das? Natürlich an das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, keine anderen Götter. Ich bin der Herr, deine Quelle. Du brauchst keine anderen Quellen. Und in dem Text lesen wir: Er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Nicht der Mensch ist Herr über den Sabbat, sondern der Menschensohn. Und der Menschensohn ist Jesus. Jesus ist der Herr über den Sabbat. Ganz kurz ein Einschub, bevor ich hier zum Ende komme, zu dem Thema Sabbat und Sonntag. Das ist ja auch immer so eine sehr offene Frage, die ich auch nicht abschließend beantworten kann. Aber der biblische Befund sagt, nicht der siebente, sondern der erste Tag der Woche, also der achte, der erste Tag der Woche, galt den Christen von Anbeginn als besonderer Tag. Wie wurde das begründet? Im Neuen Testament finden wir keine direkte Erklärung dafür, wohl weil dieser Tatbestand nie strittig war und es gab deutliche Hinweise darauf, dass die Christen nicht den siebten, sondern den ersten Tag der Woche besonders begingen. Es steht dort, dass sie am ersten Tag der Woche zusammenkamen, aber nicht warum. Und unser Herr Jesus ist am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden. Die einzige plausible Erklärung für die Sonntagsfeier der Christen ist daher, dass man am ersten Tag der Woche den Tag der Auferstehung Jesu beging. Paulus bringt es ganz anders auf den Punkt. Er sagt, der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Ich denke, dass es nicht darum ging oder heute darum geht, ist es nun der Sabbat oder ist es der Sonntag, ist es nun der Samstag oder der Sonntag, sondern es geht darum, dass du wirklich diesen einen Tag, den du für dich erkennst, dass du ihn in der Beziehung zu Gott verbringst und in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Da sind wir wieder bei dem Ursprünglichen, was Gott gemeint hat. Es geht um Beziehung, um eine lebendig gelebte Beziehung mit Gott im Alltag und auch am Sonntag. Wir leben nun mal auch in einer Zeit, wo Menschen am Sonntag arbeiten müssen. Das ganze Krankenschwestern, ja, das ganze Personal in Krankenhäusern, Feuerwehr und alle, so viele Leute müssen am Sonntag arbeiten. Aber auch sie brauchen einen Tag, wo sie zur Ruhe kommen. Das ist der Kern des Lebens, in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Unser Körper, unsere Seele, unser Geist braucht Ruhe. Wir lesen bei Matthäus 11, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Leicht in diesem Zusammenhang beschreibt weder eine Situation noch eine Aufgabe. Warum? Wenn wir viel leben auf den Urlaub hin, aufs Wochenende hin, sie arbeiten darauf hin, endlich dieses Wochenende zu erreichen oder diesen Urlaub zu erreichen, um dann zur Ruhe zu kommen. Und wie viele kommen gestresst aus dem Wochenende oder ganz und gar gestresst aus dem Urlaub. Wir arbeiten, wenn wir darauf hinarbeiten, ein angenehmes Lebensumfeld zu haben, werden wir feststellen, dass das Leben überall hart ist. Wir versuchen dann, Techniken zu entwickeln, um uns zur Ruhe zu bringen. Wir suchen Orte auf, die Stille versprechen, aber wir kommen nicht wirklich zur Ruhe. Wir hatten in Bautzen mal ein Seminar von einer Psychologin zum Thema Burnout und sie sagte, die ja, lustigste oder wie immer man das jetzt nennt oder so, die kurioseste Begegnung, die sie in ihren Sitzungen hatte, bei ihren Klienten hatte, war eine Entspannungstherapeutin. Diese Entspannungstherapeutin hatte sich selber so viele Programme auferlegt zur Entspannung, dass sie darüber einen Burnout bekommen hat. Ja, wir dürfen so viel genießen, wir dürfen all diese Sachen, die Natur uns bietet und die Unterhaltung uns bietet, wir dürfen das alles genießen. Aber es bringt unser Herz nicht zur Ruhe. Aber wenn ich diesen Feiertag, den Sonntag, den Samstag, wenn ich diesen Feiertag, den Gott für mich hat, in Beziehung mit ihm bringe, mit ihm, mit seinem Wort verbringe, mit ihm mein Herz zur Ruhe bringe, bei ihm mein Herz zur Ruhe bringe, dann geschieht auch Erholung. Nochmal, wenn wir darauf hinarbeiten, ein angenehmes Lebensumfeld zu haben, werden wir feststellen, dass das Leben überall hart sein wird. Wenn wir aber darauf hinarbeiten, eine Seele zu bekommen, die leicht ist, weil sie sich an Gott und seinen Ordnungen festgemacht hat, werden wir feststellen, dass wir zur Ruhe kommen können. Mitten in den Stürmen des Lebens und dann damit auch die Fähigkeit wächst, schwere Aufgaben anzupacken. Wenn ich mein Herz, meine Seele, meinen Geist bei Gott zur Ruhe gebracht habe, unter sein Joch gebracht habe, sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht. Das Joch dieser Welt, das Joch der anderen Götter, das drückt uns runter. Aber sein Joch, seine Gebote sind sanft, sind leicht. Wenn ich mich darunter, unter dieses Joch stelle, dann wächst auch die Fähigkeit, auch mal durch harte Zeiten durchzugehen. Dann wächst auch die Fähigkeit, inmitten von Stürmen ruhig zu bleiben. Und dann passiert genau das, was wir so am Ende einer guten evangelischen Predigt hören. Der Friede Gottes, der so viel höher ist als unser menschliches Denken. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.